SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Viele junge Menschen starten gerade in einen komplett neuen Lebensabschnitt. Sie beginnen eine Ausbildung. Wobei, viele junge Menschen? Wenn es nach den Betrieben ginge, könnten es viel mehr sein, denn die leiden seit Jahren unter chronischem Azubi-Mangel. Wir schauen heute ganz konkret darauf, wie Unternehmen und Auszubildende zusammenfinden und was sie zum Start ins neue Ausbildungsjahr so umtreibt. Der Fachkräftemangel macht Betrieben, die dringend neue Auszubildende suchen, Jahr für Jahr mehr zu schaffen. So ging es auch Otto Birk. Er ist Bauunternehmer im Kreis Ravensburg und fand vor 3 Jahren einfach keinen passenden Azubi mehr. Das war für ihn der Wendepunkt. Birk wagte einen ungewöhnlichen Versuch. Er stellte 3 Azubis aus Vietnam ein. Inzwischen sind die mit ihrer Lehre fertig und das Modell Azubis aus Vietnam hat im Kreis Ravensburg Schule gemacht. Wolfgang Brauer hat den Bauunternehmer und seine jetzt fertigen Gesellen getroffen.
Hung, Dung und Hien rühren Mörtel an und schütten Steine auf. Die 3 Vietnamesen, alle Mitte 20, haben gerade ihre 3-jährige Maurerausbildung im Allgäu erfolgreich abgeschlossen. Hung sogar als Jahrgangsbester im Kreis Ravensburg. 2020 kamen er und seine beiden Azubi-Kollegen nach Deutschland. Er hatte sich gut vorbereitet. Eine Tante, die in Deutschland lebt, hat ihn auf die deutsche Handwerksausbildung aufmerksam gemacht.
Ich habe mich entschieden, also diese Ausbildung zu machen. Dann habe ich in Vietnam ein Deutschzentrum gefunden, wo ich Deutsch lernen kann, damit ich so einen Ausbildungsplatz hier in Deutschland bekommen können.
Den gab es bei Otto Birk in Aitrach im Kreis Ravensburg. Der Bauunternehmer fand damals keinen Auszubildenden in Deutschland. Ein Mitarbeiter des Bildungswerkes Liebenau in Ravensburg, der persönliche Kontakte nach Vietnam hat, bot ihm Hilfe an.
Und da hat er mir dann gesagt, es wären gleich 3 junge Menschen, die da Lust hätten drauf. Und dann habe ich gesagt, ja gut, 3 auf einmal ist natürlich heftig. Das ist natürlich Abenteuer, aber warum nicht?
Denn sein Betrieb hat nur 40 Mitarbeiter und die 9 Azubis aus Vietnam mussten besonders betreut werden. Hinzu kam:
Wir haben dann noch diese verflixten Formalitäten mit Ausländeramt und dem ganzen Beamtenfirlefanz. Es ist einfach saumäßig anstrengend. Es wäre viel einfacher gewesen mit europäischen Lehrlingen.
Zusätzlich mussten Wohnungen besorgt und die 3 Vietnamesen mit der deutschen Kultur vertraut gemacht werden. Die Kollegen in der Baufirma mussten sich auch erst an die 9 Azubis aus Südostasien gewöhnen.
Natürlich kommt dann immer der klassische Spruch, ja Chef, was fangst du denn jetzt nochmal für ein Zeugs an? Aber insgesamt muss ich sagen, sind die Jungs gut angekommen?
Auch, weil sie schon vorher einen hohen Bildungsstand hatten. Sie haben in Vietnam als Mechatroniker und in einer Bank gearbeitet oder Englisch studiert. Aber die deutsche Handwerksausbildung hat sie überzeugt, sagt Dong.
Ausbildung zur Maurer ist sehr gut.
Die jungen Männer betonen immer wieder, dass sie in Deutschland mehr Chancen für sich sehen. Bei der Arbeit auf dem Bau haben sich die Azubis super integriert, sagt Bauunternehmer Otto Birk.
Also die haben irgendwas Schwäbisches an sich. Die sind im Endeffekt ein bisschen wie die Schwaben, sprich Schaffer, Schaffer, Häuslebauer. Und das ist, wenn du so junge, motivierte Menschen herkriegst, natürlich eine coole Geschichte.
Die Schule gemacht hat. Inzwischen lernen rund 20 Azubis aus Vietnam in Baufirmen in Oberschwaben. Auch Otto Birk hat im vorigen Jahr einen weiteren Azubi aus Vietnam eingestellt, dieses Jahr ein Iraner und im nächsten Jahr folgt ein Inder. Dass seine ausländischen Azubis einmal wieder in ihre Heimatländer zurückkehren, bereitet dem Bauunternehmer keine Sorgen.
Das ist doch toll, solche jungen Menschen das schöne Deutschland zu zeigen, die tolle Ausbildung zu geben und dann irgendwann vielleicht zu sagen, ja, jetzt bauen sie gerade in Hanoi ein Hochhaus, sau gut.
Und die Idee mit den vietnamesischen Azubis ist so gut angekommen, dass insgesamt 21 weitere Lehrlinge aus Vietnam inzwischen in anderen Bauunternehmen im Kreis Ravensburg untergekommen sind. Jetzt machen solche Positivbeispiele ja durchaus Mut. Die Regel ist das aber nicht. Und deshalb schauen wir als nächstes mal den gesamten Ausbildungsmarkt genauer an. Professor Friedrich Hubert Esser ist Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn. Herr Esser, wie ist denn jetzt gerade zum Start ins neue Ausbildungsjahr die Lage?
Im Vergleich zum Jahr 2022 hat sich die Lage stabilisiert. Im Besonderen zugunsten der jungen Leute. Wir haben deutlich mehr offene Ausbildungsstellen als Bewerberinnen und Bewerber. Das ist erstmal die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die offenen Ausbildungsstellen zeugen davon, dass wir wenig Fachkräfte rekrutieren. Und wenn wir das alles vergleichen mit dem Jahr 2019, so müssen wir uns eingestehen, dass wir nach wie vor auf einem schlechten Weg sind mit Blick auf die Fachkräftesicherung, die wir in den nächsten Jahren leisten müssen. Die Babyboomer werden in diesem Jahrzehnt in die Rente, in den Ruhestand gehen und wir haben eindeutig in vielen Branchen zu wenig Fachkräfte.
Auch der Ausbildungsmarkt entwickelt sich immer mehr zu einem Bewerbermarkt. Was müssen denn jene Unternehmen anders machen, die gerade feststellen, wir bekommen einfach nicht die Azubis, die wir eigentlich brauchen?
Die großen Unternehmen, das heißt die Unternehmen im Fahrzeugbau, die Unternehmen in der großen Chemieindustrie und Ähnliches, haben hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten, auch Konzepte und natürlich auch entsprechende Strategien, wie sie kommunikationspolitisch an junge Leute herankommt. Denen können wir nicht mehr viel beibringen. Mhm. Die kleineren und Kleinstunternehmen, gerade auch die des Handwerks, werden massiv und verstärkt unterstützt durch die Handwerkskammern, durch die Industrie- und Handelskammern, die Kreishandwerkerschaften. Auch hier ist sehr viel unterwegs und wird sehr viel auch gemacht, damit man eben junge Leute erreicht. Aber es geht darum, dass man bestimmte Grundeinstellungen, die gerade auch in den Elternhäusern da sind, mit Blick auf das, was die Kinder mal entsprechend werden sollen, wie sie gebildet werden sollen und Ähnliches. Und das macht uns viel mehr zu schaffen als das mangelnde Engagement von Betrieben.
Jetzt sind das Tendenzen, die wir seit Jahren sehen. Könnte man also denken, okay, wir tun alles, um Ausbildung so gut wie möglich zu machen. Aktuelle Umfragen zeigen aber, immer mehr Azubis sind mit ihrer Ausbildung unzufrieden, betrifft fast 30%. Ein großer Kritikpunkt ist zum Beispiel die fehlende Digitalisierung. Warum läuft das trotz allem so schleppend?
Ja, das ist ein großes Manko, dass wir in unseren Bildungseinrichtungen generell, das fängt ja in den Schulen an, ich verweise auf die Umsetzung des Digitalpaktes, der über Jahre jetzt auch sehr zögerlich vonstatten geht. Das heißt, hier sind große Versäumnisse da und das entwickelt sich fort natürlich auch in die berufsbildenden Schulen hinein, wobei hier noch mehr darauf geachtet wird, mit Blick auch auf die Anforderungen, die die Betriebe stellen, dass man hier schon ein Stück weit vor den allgemeinbildenden Schulen sind. Das möchte ich einfach so behaupten. Aber wir sind da auch noch viel zu nachlässig und müssen viel, viel mehr Druck machen, damit die entsprechenden Ausstattungen da sind, dass die Anschlüsse da sind an das schnelle Internet und dass vor allen Dingen auch das Lehrpersonal entsprechend qualifiziert ist, um mit den neuen Medien umgehen zu können, was für viele junge Leute ja heute schon selbstverständlich ist.
Wie optimistisch sind Sie denn da? Also was würden Sie als Hausnummer für einen Zeitrahmen in den Raum werfen? Wie lange müssen wir noch warten, bis das, was Sie gerade umschrieben haben, auch so steht?
Ja, wir müssen uns jetzt wirklich in die Augen schauen und sagen, wir müssen auch Zielstellungen sehr klar quantifizieren, was wir an Verträgen in den kommenden Jahren erreichen wollen, wie viele Ausbildungsplätze, Weiterbildungs natürlich auch Angebote wir platzieren und besetzen wollen. Das heißt, wir müssen ernsthaft jetzt entsprechende Maßnahmen verabreden, die zielführend sind, sodass wir jetzt mit Blick auch auf die Fachkräftesicherung auf einen verlässlichen Weg kommen, um diese Problematik, die sich anbahnt, ein Stück weit abzuwenden. Die Not ist groß und deshalb vertraue ich darauf, dass es jetzt noch ernsthafter geht mit der Sorge um Ausbildungsplätze und die entsprechenden Weiterbildungsdynamik.
Ich möchte an der Stelle noch mal kurz so ein bisschen zusammenfassen. Also Fachkräftemangel ist weiterhin ein großes Thema, das sich stellenweise auch noch zuspitzt. Wir haben immer noch das Thema, dass viele junge Menschen ein Studium irgendwie sehr attraktiv finden und dadurch vielleicht nicht ganz so leicht in die Ausbildung reinkommen. Und es gibt vor allem in Sachen Digitalisierung auch noch die ein oder andere Baustelle. Nach allem, was wir besprochen haben, hat Ausbildung in Deutschland eine Zukunft?
Ausbildung muss in Deutschland eine Zukunft haben. Berufsausbildung in Deutschland ist ein Standortfaktor. Wir sind nicht nur umsonst die viertgrößte Volkswirtschaft in der Welt. Und das hat nicht allein damit zu tun, dass wir eine Überzahl an Akademikerinnen und Akademiker haben, sondern dass wir gerade auch für Handwerk, Mittelstand, für die verarbeitende Industrie Ausbildungsleistungen erbracht haben, die wir auch für die Zukunft brauchen.
Und wie konkret schaffen wir diese Transformation hin zur Ausbildung der Zukunft?
Wir schaffen die Transformation dadurch, dass wir uns beeilen, die Berufe in ihren Ausprägungen, in ihren Qualifizierungsberufsbildern entsprechend weiterentwickeln. Hier muss die Digitalisierung, hier müssen die nachhaltigen Konzepte mit Blick auf Umweltschutz in die Berufsbilder hineingearbeitet werden. Wir müssen das Ausbildungspersonal, das Lehrpersonal qualifizieren, damit sie auch auf diese neuen Anforderungen vorbereitet sind und vor allen Dingen in der Mediennutzung qualifizierter, professioneller werden, um die entsprechenden Anforderungen auch zeitgerecht in die Klassenräume, in die Betriebe zu bringen.
Sagt Professor Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung. Wichtig dafür, wie es in der Ausbildung läuft, ist auch, was vorher war. die Schulbildung. Immer wieder kritisieren Arbeitgeber, die neuen Azubis kommen zu schlecht vorgebildet in die Berufsausbildung. Für Bildungsforschende ist das nichts Neues. Katharina Werner ist Bildungsforscherin und in den letzten Tagen, da war sie eine derjenigen, die die Ergebnisse des IFO-Bildungsmonitors vorgestellt haben. Sie hat in Interviews gewarnt, gemahnt, erklärt, dass es hakt im deutschen Bildungssystem. Und was passiert jetzt? Wahrscheinlich wieder mal nicht viel. Grund genug für meine Kollegin Katharina Krüger, ihr unseren satirischen Brief der Woche zu schreiben.
Liebe Katharina Werner, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Und Sie können den Brief auch gleich weiterleiten an all die anderen Bildungsfachleute, die uns ebenfalls seit Jahren immer wieder berichten, wie mies es um unsere Schulen bestellt ist. Denn genau das ist das Problem. Wir hören das seit Jahren. Lehrkräfte fehlen. Gelder fehlen, Flexibilität fehlt. Und wie weit du in der Schule kommst, das hängt nicht von dir selber ab, nee, sondern vom Abschluss deiner Eltern. Ist schade, ne? Aber ist so. Kannst du nichts machen, kannst du nur darauf hoffen, dass du gut durchkommst, dass dein Kind gut durchkommt. Und kannst du nur immer wieder darauf hinweisen. Am liebsten schön verpackt natürlich in der schulischen Sprachwelt. Das Bildungssystem ist durchgefallen. Die Politik hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Sätzen 6. Da rein, da raus. Ruhe in der letzten Bank. Aber es stimmt leider auch hier, liebe Katharina Werner, die Prophetin im eigenen Land, die zählt nichts. Und ich verstehe nicht, warum ist das so schwer? Warum haben wir immer noch keine Lösung für die Probleme im Schulsystem? Wissenschaftlerinnen wie Sie machen jedenfalls ihren Job, unterfüttern mit Daten und Argumenten, was Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern im Alltag erleben und erleiden müssen. Und trotzdem keine wirkungsvolle Reform. Wenn's nicht so traurig wäre, liebe Katharina Werner, würde ich Ihnen empfehlen, sich mit den Klimaforschenden zusammenzutun. Die wissen, wie das ist, wenn man seit Jahrzehnten mahnt und warnt und kaum was tut sich. Aber Sie und wir alle haben auch erfahren, wer den Klimaschutz letztlich massenhaft auf die Straße gebracht hat? Die Schülerinnen und Schüler. Darauf würde ich setzen, liebe Katharina Werner. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina Krüger.
Über 37.000 Ausbildungsstellen sind im Südwesten noch unbesetzt. Gleichzeitig gibt es immerhin noch fast 12.000 junge Menschen ohne Ausbildungsplatz. Und diese zwei Gruppen zusammenzuführen, daran beißen sich Jobcenter und verschiedene Initiativen die Zähne aus. Und das scheinbar sogar so sehr, dass erste Leute diese Vermittlung zum Geschäft machen wollen. Christoph Mautes hat eine von ihnen in Worms getroffen.
Uschi Knieling nennt sich selbst die Azubi-Headhunterin. Die Bezeichnung kennt man eigentlich eher aus dem gehobenen Management, eben bei besonders gefragten Jobprofilen, wo Bewerber vorher handverlesen werden und genau damit spielt die 58-Jährige.
Ich wollte so ein bisschen provozieren mit diesem Headhunting, aber es weiß jeder, was ich will. Also wenn ich sage, ich bin Azubi-Headhunter, dann wissen die genau, was ich will. Ne? Also ich will einen Azubi-Headhunten.
Denn Azubis sind rar, schon seit Jahren. Entsprechend optimistisch ist sie, dass sie mit dem Headhunting ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Mit der Idee hat sie sich vor einigen Monaten erst selbstständig gemacht.
Ich weiß, dass ich keine Millionen verdiene und ich weiß auch, dass ich das nicht verdienen muss. Aber ich glaube, dass die Schüler mich brauchen, dass die kleinen Ausbildungsbetriebe mich brauchen. Und ich glaube, dass ich da gut mit überleben kann.
Die ehemalige Zahntechnikerin könnte da durchaus eine Marktlücke gefunden haben. Das Prinzip ist recht einfach. Sie geht an Schulen, bietet dort kostenlose Workshops für Schüler zur Berufsfindung an. Gleichzeitig hält sie Kontakt zu kleinen Unternehmen, vornehmlich im Handwerk, und vermittelt dann.
Es geht mir wirklich darum, dass halt viele kleine Handwerksbetriebe mich wirklich schon aus der näheren Umgebung angesprochen haben und gesagt, hast du nicht jemanden, ne? Wen könntest du mir bringen?
So auch der Wormser Optiker Carsten Feldmann. Sein letzter Azubi ist gerade eben fertig geworden und wird jetzt übernommen. Ein neuer ist bislang nicht in Sicht. Dabei sucht er schon lang.
Also wir sind aktiv dabei, denke ich, seit einem Dreivierteljahr. Und ja, da kommt die eine oder andere Bewerbung. Aber wie gesagt, leider sind wir da noch nicht ganz so fündig geworden, wie wir uns das so erhofft haben.
Er hat soweit alles versucht, was er kann, sagt er. Vielleicht kann jetzt ja die Azubi-Headhunterin helfen. Uschi Knieling versucht bei den jungen Menschen ganz genau herauszufinden, wo ihre Stärken liegen und vor allem, was sie eigentlich selbst tun wollen.
In der Schule wird man halt nicht allzu oft gefragt, was du willst, und gerade bei der Berufsfindung ist es halt einfach wichtig.
Wenn sie das herausgefunden hat, gleicht sie das ab mit dem, was ihre Unternehmen suchen, und vermittelt. Der Auftraggeber zahlt dann 2 Ausbildungsvergütungen Provision und alle sind happy.
Ich bin wirklich noch in der Lernphase, aber ich kriege wirklich tolles Feedback, gerade jetzt von den Lehrern, von den Schulen, wo ich drin bin. Es ist einfach meine Berufung und es wird gewertschätzt.
Uschi Knieling sieht großes Potenzial im Azubi-Headhunting und sie glaubt, dass es bald noch viel mehr Headhunter für Auszubildende geben wird.
Ich hoffe. Ich hoffe, dass in ganz Deutschland die jetzt wie aus dem Boden sprießen, weil eigentlich braucht jede Stadt mindestens einen Azubi-Headhunter.
Azubi-Headhunting, ein Geschäftsmodell, erwachsen aus dem Fachkräftemangel, aber vielleicht kann es ihn auch mitlösen.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Das ist Martin Werle und unsere erste Frage heute hat uns Julia aus Heilbronn gemailt. Sie schreibt, ich habe eine kaufmännische Ausbildung und möchte mich beruflich weiterentwickeln. Ich möchte Betriebswirtschaft studieren, allerdings nebenberuflich. Nur in welcher Form? Abendstudium oder IHK-Fernlehrgang? Wird das von den Arbeitgebern gleichermaßen positiv bewertet? Wie sind Ihre Erfahrungen?
An erster Stelle möchte ich mal sagen, liebe Julia, das ist wunderbar, dass Sie bereit sind, auf ihre kaufmännische Ausbildung etwas aufzusatteln. Ich beobachte das mit großem Bedauern, dass heute oft Menschen mit kaufmännischen Ausbildungen unter die Räder kommen, und zwar nicht, weil sie wenig könnten, sondern weil sie überholt werden von Akademikern, von Leuten, die eine höhere Qualifikation haben. Insofern ist der Schritt, beides zu kombinieren, Praxiswissen und Studium, der ist hervorragend. Und was jetzt Ihre Frage angeht, ob es besser ankommt, die IHK-Ausbildung zu machen oder ein Abendstudium, wissen Sie, den Arbeitgebern ist es relativ egal, wenn die spüren, wie hoch ihre Motivation ist. Sie machen das neben ihrer Arbeit her und das spricht schon mal Bände. Für Sie persönlich stellt sich die Frage, was ist Ihnen lieber? Sind Sie ein Mensch, der gerne für sich lernt, der sich selber gut organisiert? Dann ist natürlich ein IHK-Fernstudium ein sehr guter Weg für Sie. Wenn Sie aber jemand sind, dem es lieber ist, wenn er verbindliche Termine im Kalender stehen hat, Abendtermine fürs Studium, manchmal auch Wochenendtermine fürs Studium, dann wäre das die bessere Form. Also machen Sie es abhängig von sich, von Ihren Vorlieben, den Arbeitgebern ist beides recht.
Auch Jessica aus Offenburg hat uns geschrieben, wir arbeiten bei uns auf der Pflegestation in 3 Schichten. Bei den beiden späten Diensten hat es sich eingebürgert, dass wir die Kollegen der Vorschicht immer etwas früher ablösen, im Schnitt so eine halbe Stunde. Wir ziehen dann die Übergabe vor, die Kollegen können früher gehen. Ich schaffe das aber aus privaten Gründen oft kaum, weil ich vorher noch die Kinder zur Kita oder den Großeltern bringen muss und alles zeitlich sehr knapp wird. Wie spreche ich das im Team an? Ich würde das gerne mal richtig klären, damit ich mich nicht jedes Mal bei den jeweiligen Kollegen einzeln entschuldigen muss.
Ich finde, darüber können Sie ganz offen sprechen. Also, dass Sie ein Kind haben und sich um dieses Kind kümmern, das spricht ja nicht gegen Sie, sondern das spricht für Sie, weil Sie auch in einem verantwortungsvollen Bereich arbeiten. Und Sie sollten ganz deutlich sagen, dass Sie gerne bereit sind, die reguläre Zeit einzuhalten, nur dass Sie aufgrund der genannten Umstände nicht in der Lage sind, schon eine halbe Stunde früher zu kommen, sondern, und jetzt sagen wir mal 15 Minuten oder 10 Minuten, eben das, was bei Ihnen möglich ist, sondern nur diese Zeit früher. Wenn Sie das einmal klar kommunizieren, dann wissen das alle, dann brauchen Sie sich nicht jedes Mal zu rechtfertigen und dann bringen Sie beides, Ihr Kind und eben auch den Job unter einen Hut. Und das ist gut für Sie, aber diese Zufriedenheit, die ist auch gut für Ihren Arbeitgeber, weil das strahlen Sie dann auch wieder bei der Arbeit aus.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit.
Eins gehört. SWR1.